warum das spannend ist, ist, weil das längste, größte, hartnäckigste und bunteste Proteste in Geschichte Serbiens sind. Und wenn ich mich nicht täusche, seit 68 tatsächlich gab es europaweit nicht so große Demos, die Studenten organisieren und anführen.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Proteste, Gewaltausbrüche und Hunderttausende auf der Straße. Was geht eigentlich in Serbien ab? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und ich möchte diese Folge mit einem Geständnis beginnen. Denn obwohl ich seit vielen Jahren als Journalist unterwegs bin, weiß ich erschreckend wenig über Serbien. Um ehrlich zu sein, das Einzige, was ich über Serbien weiß, ist, da gibt's Hooligans. Nachrichten aus diesem Land habe ich sehr oft überblättert. Proteste habe ich wahrgenommen, aber um ehrlich zu sein, wirklich nie verstanden. Eine Kollegin sagte mir kürzlich sogar, du, Thilo, wenn Serbien fällt, fällt Europa. Und das war Grund genug für mich, genauer hinzuschauen. Denn seit 9 Monaten erlebt Serbien die größten und hartnäckigsten Proteste seiner jüngeren Geschichte. Mein Gesprächspartner sagt sogar, die größten Proteste seit den 68er Studentenprotesten. Es geht um Korruption, um Demokratie und um die Frage, ob das Land zurück an Europa gebunden wird oder in den Händen autokratischer Kräfte bleibt. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Nemanja Rujovic. Er ist freier Journalist, unter anderem für das unabhängige Magazin Vreme und einer der genauesten Beobachter der serbischen Innenpolitik. Gemeinsam wollen wir verstehen, was passiert in Serbien und warum sollte uns das in Deutschland überhaupt interessieren?
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 27. August 2025 um 13.30 Uhr.
Ich möchte eigentlich die Folge beginnen mit einem Geständnis. Und zwar, dass ich als Journalist, der sehr viel im Ausland arbeitet, erschreckend wenig über Serbien weiß und überhaupt nicht weiß, was dort vor sich geht und die Nachrichten, die ich dort lese, irgendwie auch ehrlicherweise übergehe und denke, da sind irgendwelche Leute, die demonstrieren, ich weiß gar nicht so richtig warum, aber ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ein bisschen besser zu informieren, mehr Bescheid zu wissen, insbesondere, weil eine Kollegin mir, bevor ich dieses Gespräch heute hier mit dir beginne, gesagt hat, wenn Serbien fällt, fällt Europa. Deswegen ist es total wichtig, sich darüber zu unterhalten, dass dieses Land eben nicht an antidemokratische Kräfte verloren geht. Und deswegen freue ich mich mit dir, dass wir uns darüber unterhalten können. Und gleich die erste Frage, wie stehst du denn dazu, wenn Serbien fällt, fällt dann Europa?
Danke für die Einladung erstmal. Okay, das mag etwas übertrieben sein, aber ich verstehe, was die Kollegin meint. Nämlich, man sagt oft europäische Werte und in Serbien stellt sich ganz doll die Frage, ob überhaupt die Europäische Union an eigene Werte noch glaubt, denn man sieht die Protestwelle, die neueste dauert seit 9 Monaten und aus Brüssel bekommt man keinerlei Unterstützung. Die Unterstützung, die tolle Fotos, Meetings und so weiter bekommt nur der Alleinherrscher, der Präsident von Serbien, Aleksandar Vučić. Der trifft sich mit Emmanuel Macron, mit Friedrich Merz glaube ich noch nicht, aber wird auch kommen. Die europäischen Länder scheinen an anderen Sachen in Serbien interessiert zu sein, an sogenannte Stabilität, an Lithium, an daran teilzunehmen, wenn große Bauprojekte stattfinden und so, aber nicht so sehr für die Demokratie. Das bemängeln tatsächlich viele in Serbien. Es kann sein, dass die Kollegin das meint oder vielleicht, dass Serbien, soweit ich folge, überhaupt das einzige Land Europas ist, wo gerade junge Menschen, das heißt die Studenten, die Proteste anführen. Also nicht nur teilnehmen, sondern sie aktiv führen. Und das ist ja Jugend Serbiens und Jugend Europas, kann man sagen.
Kannst du mir noch einmal ganz kurz helfen und wahrscheinlich auch vielen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, was ist da los? Also ganz grundlegend, was ist da passiert? Warum gibt es diese Proteste seit 9 Monaten? Was passiert?
Warum das spannend ist, ist, weil das längste, größte, hartnäckigste und bunteste Proteste in Geschichte Serbiens sind. Und wenn ich mich nicht täusche, seit 68 tatsächlich gab es europaweit nicht so große Demos, die Studenten organisieren und anführen. Vor 9 Monaten, also das war 1. November um genau 11.53 Uhr, ist ein Vordach der Bahnhofgebäude in Novi Sad, zweitgrößte Stadt Serbiens, eingestürzt. Auf einmal, ohne Vorwarnung, einfach hat alles kollabiert und da sind 16 Menschen gestorben. Die hatten keine Chance. 16 unschuldige Menschen, auch einige Kinder dabei. Das war natürlich eine Tragödie, die das ganze Land erfasst hat, aber es ging darum, dass ausgerechnet dieser Bahnhof, genauso wie die ganze Bahnstrecke, eigentlich ganz neu renoviert, rekonstruiert sein sollen. Ein paar Monate zuvor hat man das Gebäude feierlich eröffnet und in Serbien ist das immer ein großes Medienzirkus, es kommen Politiker und so weiter. Also es passiert nicht wie eine Routine, wie zum Beispiel in Deutschland, sondern immer tolle Fotos, viele Kameras und so weiter und die erzählen ihre Erfolgsgeschichten, aber dann stellte sich ganz natürlich die Frage, wie kann sein, dass ein Vordach so kollabiert, wenn ihr das angeblich alles rekonstruiert habt. Da stellte sich ganz schnell heraus, die haben das gar nicht rekonstruiert, die haben den Vordach nur geschminkt, dazu zusätzliches Gewicht darauf platziert, irgendwelche Glasplatten oder so. Und dann sind einfach 50 Tonnen Beton auf Menschen gefallen. Und dann war klar, dass da wird sich die Öffentlichkeit, die kritische Öffentlichkeit in Serbien, die es natürlich schwer hat, weil das ist ein Land, das seit 13 Jahren von Aleksandar Vučić und seiner Fortschrittspartei mit eiserner Hand mehr oder weniger regiert wird. Also dass diese Teil Öffentlichkeit sich nicht zufrieden geben wird mit ein paar Minister haben zurückgetreten und so weiter. Und dann sind spontan 15-minütige Stille entstanden. Das ist einfach so wie eine Schweigeminute, es dauert nur 15 Minuten. Mhm. Weil erstmal hatten wir 15 Opfer, dann kam 16. leider dazu. Die Menschen waren überall in Serbien auf Straßen, auf Kreuzungen, einfach um 11.53 Uhr stehen geblieben. Und das hat unsere Regierende wahnsinnig geärgert, so sehr, dass sie Provokateure geschickt haben. Diese Provokateure sollen so wie aufgebrachte Bürger spielen, die sich ärgern, weil die nicht durchfahren können, weil jemand die Straße blockiert und so weiter. Dabei waren auch kleine Funktionäre der Partei von Kommunalebene. Und da ist vor einer Fakultät in Belgrad passiert, dass diese Leute, diese Provokateure oder Schlägertypen einfach Studenten angegriffen haben. Es war nicht so schlimm und dramatisch, aber es war natürlich dramatisch, dass das überhaupt passiert. Und da sind erstmal diese Studenten quasi in Streik getreten, praktisch ihre Fakultät blockiert. Und unglaublich, einen Monat später waren alle Unis in Serbien unter Totalblockade. Da geht es um 5 oder 6 staatliche Universitäten, die sind groß und wichtig in Serbien. Wir haben auch private, aber das sind mehr so die Schulen, wo du Geld gibst und am Ende ein Diplom bekommst. Aber so diese echte staatliche Universitäten waren alle blockiert von Studenten, die, und das macht das Wunder perfekt, total basisdemokratisch organisiert sind. Also auch heute, wenn du mich fragst, wer sind Anführer, was ist die Führungsriege, kann ich nicht sagen. Das kann kein Mensch sagen, weil die sind wirklich basisdemokratisch organisiert. Jetzt ist das schon länger her. Die Blockade sind mittlerweile beendet unter komischen Umständen, aber der Protest geht weiter in vielen Städten und einmal, also ein Höhepunkt war zum Beispiel 15. März, wo über 300.000 Menschen in Belgrad waren, das war wirklich die größte Demo in der Geschichte, wenn Leute nicht wissen, Serbien ist ja ein kleines Land mit 6 Millionen Einwohnern. Das heißt, 300.000 für irgendetwas auf die Straßen zu bringen, das schien unmöglich.
Wie habe ich denn diese jetzt regierende Partei, die, wie du sagst, mit harter Hand regiert, wo ist die denn politisch zu verordnen?
Nirgendwo, darum geht's ja. Das ist Aleksandar Vučić, der allmächtige Präsident, und eigentlich ganze diese Partei, die stammen aus der serbischen radikalen Partei, und das waren so wirklich rechtsaußen bis extrem rechte in den 90er, als es in Jugoslawien wirklich blutig war und Bürgerkrieg und alles. Aber die haben quasi die Partei verlassen 2008, um dann sich so sozusagen proeuropäisch oder modern konservativ zu zeigen. Und die haben tatsächlich dann die Wahlen 2012 knapp gewonnen, sage ich mal, auch indem die Sozialisten, das ist eine andere Partei, die Seite gewechselt hat, quasi jetzt mit Fortschrittspartei koaliert hat. Aber seitdem wächst die Fortschrittspartei, indem sie eine sogenannte Catch-all-Partei ist. Das heißt, die wollen alle ansprechen, die wollen alle dabei haben, und man kann gar nicht sagen, wofür die stehen. Klar, Nationalismus, klassische Themen, das kommt immer wieder und immer stärker im Vordergrund, wenn sich die Regierung in Bedrängnis sieht. Und jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten ist das schon krass. Ganze Proteste werden als Verschwörung von außen, aus Ausland beschimpft. Alle, die protestieren, als Verräter, als Faschisten, als Marionetten der ausländischen Geheimdiensten und so weiter und so fort. Das heißt, man kann die wirklich nicht verorten nach dem, was die tun, aber wie sie sprechen, ist das eine klassische rechtspopulistische Partei, würde man sagen.
Das passt, was nicht zusammenpasst, ist ja dieses rechtspopulistisch sein, aber proeuropäisch sein. Wie verargumentieren die das? Und wie sieht denn überhaupt so eine proeuropäische Haltung in Serbien aus? Also was bedeutet das denn?
Wir sind sehr lange auf diesem Weg nach EU-Mitgliedschaft. Und der Weg ist, das glaube ich schon länger, total versperrt. Ich glaube, die EU-Erweiterung ist nur ein Mythos geworden und daraus wird nichts. Ich kann erklären, warum. Aber Serbien hat im Jahr 2000, im Oktober 2000, den letzten Alleinherrscher Slobodan Milošević gestürzt, endlich nach den Wahlen. Und da fing unser Weg nach EU quasi statt. Das nennt man europäische Integration oder Reformen oder wie auch immer. Aber das, und wir haben so viele Versprechen gehört, auch von serbischen Politikern und auch aus Brüssel. Wir haben gesehen, wie Bulgarien, Rumänien in einem nicht so tollen Zustand der EU beigetreten sind, wie Kroatien dasselbe getan hat, aber Serbien irgendwie nicht. Und da gibt es keine Frage, da braucht man noch viele Reformen durchzuführen. Und Vučić und seine Partei, die hatten das Gefühl, und das war schon richtig damals, dass man, wenn man diese Erzählung nicht teilt, dann man niemals mehrheitsfähig in Serbien sein wird. Und deswegen sind die so quasi pro-europäisch geworden. Seine größte Erzählung, seitdem er an der Macht ist, ist eigentlich Wirtschaft und auch Wirtschaftskooperation. Und da ist die EU mit Abstand Partner Nummer 1 für Serbien. Ich glaube, 75%, also 3/4 der Handel betreibt Serbien mit der EU. Aber dass man sieht, dass mit der EU nichts wird, ist die Versuchung bei Vučić natürlich sehr groß, eigentlich alles, was so Demokratie und so weiter betrifft, einfach zu ignorieren. Zumal man sieht, dass aus Brüssel kein Gegenwind kommt und dass er auf dem internationalen Paket sozusagen ganz gut dasteht.
Mhm. Was ist denn deine Meinung? Braucht Serbien die EU oder sollte Serbien erst gar nicht versuchen, Mitgliedstaat der EU zu werden? Ist es ein Irrweg, den Serbien da gegangen ist?
Nein, ein Irrweg ist es auf keinen Fall. Es geht darum, dass Serbien ein normales, funktionierendes Land, demokratisches Land sein soll. Und wenn dann mit EU-Mitgliedschaft klappt, super. Wenn nicht, dann nicht. Aber es gibt Länder in Europa, die nicht in der EU sind, die aber sehr gut dastehen. Wir haben natürlich auch eine andere Frage, die sich da immer wieder stellt, das ist die Kosovo-Frage, nämlich, wie viele wahrscheinlich wissen, hat sich Kosovo für unabhängig von Serbien erklärt. Und
darf ich da ganz ehrlich sein? Ich glaube, ganz viele Leute wissen ganz wenig.
Das kann auch gut sein, aber so Kosovo hat man vielleicht in Deutschland noch im Kopf, weil in 99 hat Deutschland an sogenannte Intervention der NATO, Luftangriffe gegen Serbien teilgenommen. Und das war so erster Kriegseinsatz der Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen war das auch für Deutschland, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Jedenfalls, es kommt, man verlangt von Serbien quasi Kosovo anzuerkennen, was keine relevante politische Kraft oder gesellschaftliche Kraft in Serbien tun möchte. Das empfindet man als zutiefst ungerecht und jetzt spielt das da weniger eine Rolle, ob man pro Vucic oder gegen Vucic ist. Das sieht man als ungerecht und deswegen glaubt man auch, dass die EU-Mitgliedschaft sehr schwer zu bekommen ist. Und wir sehen auch, dass die EU keine Lust eigentlich nach Erweiterung hat. Nach Kroatien sind keine neuen Mitglieder dazugekommen.
Gibt es eigentlich Interessen Russlands an Serbien? Also wie groß ist der Einfluss in die aktuellen Konflikt, in die aktuellen Proteste Russlands?
Komischerweise unterstützt Russland auch Vucic und teilt sein Narrativ. Also alles vom Westen organisiert, alles vom Außen gesteuert.
Diese Proteste
und so weiter
sind jetzt
genau angeblich.
Passt ja dann.
Ja, und Russland, weißt du, was toll für die Russen ist, die brauchen nicht so viel Propaganda in Serbien, denn Serben sind ja pro-russisch eingestellt, generell. Das heißt, so 60% der Menschen würden sagen, Russland ist unser wichtigster Partner. Auch wenn das weder politisch und überhaupt, also wirtschaftlich überhaupt nicht stimmt. Das glauben Menschen und das hat viel mit der Geschichte zu tun, hat viel mit so orthodoxem Christentum zu tun und hat auch damit zu tun, das letzte Argument immer wieder ist, ja, aber die Russen haben uns nicht bombardiert 99, das war der Westen. Aber in dieser Protestwelle geht es überhaupt nicht darum, ob pro-EU oder pro-russisch, sondern sind wirklich ganze Bevölkerungsschichten, ungefähr 2/3 der Menschen, die die Studentenförderungen und Studentenproteste unterstützen. Und das geht kreuz und quer durch die Gesellschaft. Viele sind da national oder nationalistisch gesinnt, viele sind pro-europäisch oder liberal oder progressiv. Das spielt jetzt keine Rolle. Und wenn diese Protestbewegung es schafft, sich nicht zu zersplittern und dann diese Themen wie jetzt Kosovo, EU, Russland zu vermeiden, weil eigentlich geht es darum gar nicht, es geht darum, dass Serbien ein normales Land, nicht ein korruptes Land wird, dann haben die gute Chancen, irgendwann dieses Regime zu stürzen.
Und was kommt dann? Also was ist der große Plan dann danach? Ist es dann so, wie wir am Anfang des Gesprächs besprochen haben, so eine Regierung mit demokratischen europäischen Werten oder versucht man eine neue Regierung, ein neues Modell zu bauen, wo man in keiner Abhängigkeit sowohl zu Russland als auch der EU steht?
Dieses Plan gibt es eigentlich nicht, aus benannten Gründen, weil wenn man so ausführlich zu planen versuchen würde, dann würden sich viele schon fragen, ist das für mich oder nicht. Also, die Studenten haben schon gesagt, die wollen auch nicht so viel mit der Opposition zu tun haben. Also unsere Opposition ist zersplittert, ist klein, ist seit Jahren eine Zielscheibe der Propaganda der serbischen Fortschrittspartei, die eigentlich fast alle große Fernsehsender in Serbien kontrolliert. Und mit der Opposition wollen auch die Studenten nicht viel zu tun haben. Die haben schon angekündigt, dass wann auch immer die nächste Wahlen stattfinden, und die fördern die Wahlen jetzt, ja, dass die dann mit einer sogenannten Studentenliste auftreten werden. Da werden aber keine Studenten sein, sondern einige Hochschulprofessoren, einige bekannte Persönlichkeiten aus Zivilgesellschaft und so weiter. Die Studenten werden das irgendwie auswählen. Und diese Studentenliste, die ja noch eine Phantomliste ist, also wir wissen nicht, wie das genau aussehen wird, hat eine große Unterstützung in der ersten Umfragen. Einige Umfragen deuten darauf hin, dass sie über 10 Prozentpunkte mehr als die Fortschrittspartei hätten. Nur natürlich große Fragezeichen, weil Serbien hatte keine freie Wahlen seit 2012. Das heißt, die Wahlen unter Vucic-Regierung sind alle manipuliert. Erster Punkt ist, dass diese Fortschrittspartei angeblich 700.000 Mitglieder hat. Und ich habe schon gesagt, sie haben 6 Millionen Einwohner. Das heißt noch weniger volljährige Einwohner. Also über 10% der Menschen sind Mitglied in SNS, in der Fortschrittspartei. Warum sie das tun? Weil ohne Partei geht kaum was. Mhm. Die Partei regelt Jobverteilung, die Partei regelt Aufschreibungen.
Das klingt ja so, also ich komme aus, aus Ostberlin, also Ostdeutschland. Das klingt so ein bisschen so wie früher, wie so ein sozialistischer Staat, der sich da in seiner Endphase, also so, wo es nur noch um Korruption und Verteilung geht, aber gar nicht mehr um eine Vision, sondern einfach nur darum, so, wir bleiben jetzt hier an der Macht wegen.
Genau, genau. Jugoslawien war natürlich auch sozialistisch, aber nicht im Ostblock und war sehr fortschrittlich. Aber so schlimm war es nicht. Damals konntest du nicht hochkommen. Du konntest nicht jetzt, keine Ahnung, Direktor einer Firma sein ohne Parteibuch. Aber jetzt in Serbien kannst du auch kaum an normale Jobs rankommen, wenn du nicht in der Partei bist. Es sei denn, du arbeitest für ausländische Firmen und bist irgendwie unabhängig, aber das ist so, das ist natürlich schwer. Und dann werden diese Leute quasi gezwungen, muss man sagen, für die Partei ihre Stimme zu geben, indem sie so doll kontrolliert werden, indem sie eine Liste geben müssen mit den Namen der Familienmitglieder, die auch zur Wahl dann erscheinen, dann kontrolliert man das am Wahltag, was natürlich eigentlich verboten ist.
Hey, das ist ja eigentlich das ist ja eine Diktatur.
Nein.
Autokratie.
Nein. Autokratie auf jeden Fall, ja. Es geht darum, dass du nach Belgrad gehen würdest. Es ist ja eine tolle Stadt, soll jeder hin. Du würdest nichts davon mitbekommen. Nichts. Also das ist jetzt keine Nordkorea, aber das ist eine falsche Vorstellung. Und Vucic, ihm liegt sehr viel, er legt viel Wert daran, dass so eine demokratische Fassade erhalten bleibt, so dass er sagt, ja, wir haben die Wahlen, das Volk hat so und so entschieden. Man darf ihn zum Beispiel in den Medien kritisieren, aber es geht darum, dass das Raum für unabhängige Medien immer kleiner wird. Und zum Beispiel, ich arbeite für das unabhängige Wochenmagazin Vreme, das bedeutet Zeit in Serbien, und wir hatten keine Anzeige seit über 10 Jahren. Ganz, ganz, ganz wenige dürfen überhaupt die Anzeige in so eine Zeitung schalten, wenn Vucic gesagt hat, das ist vom Ausland gesteuert, die sind Verräter und bla bla bla. Das heißt, aber man darf alles über ihn schreiben. Ne? Also ganz viele kritisieren ihn ganz heftig auf Twitter, in diesen wenigen unabhängigen Medien. Also eine Diktatur ist es nicht, aber schon wird alles kontrolliert, alles folgt dem Ziel, dass die Fortschrittspartei für immer an der Macht bleibt. Was natürlich schon biologisch gar nicht geht, weil ohne Vucic wären die am Ende. Und Vucic, ja, also alle Menschen sterben irgendwann. Aber die glauben jetzt, dass die ewig regieren werden.
Es klingt ein bisschen auch nach Viktor Orban, nach diesem Prinzip Ungarn, dass man...
Ganz genau.
Ist es das Playbook, was dort verwendet wird? Also so, wie ist denn die Verbindung zwischen Orban... Und
bestens.
Ah.
Bestens. Die sind ganz tolle Freunde. Die sind ganz tolle Freunde. Eigentlich hat Serbien eine große ungarische Minderheit da im Norden, in Nordprovinz Vojvodina. Und diese ungarische Minderheit wird dominiert von einer Partei. Also ich glaube, es gibt nur eine Partei der ungarischen Minderheit. Genauso wie es in Deutschland Partei der Dänen gibt.
Ah ja, diese mit dem einen Mandat im Bundestag.
Genau. Und diese Partei wird auch von Orban kontrolliert, und die sind immer Teil der Vucic-Regierung in Serbien. Also das heißt, die Beziehungen zwischen Orban und Vucic sind die bestmögliche Beziehungen. Ihre Entwicklung, diese beiden Autokraten, ging sozusagen parallel. Und das System scheint sehr ähnlich zu sein. Was aber auch scheint, dass Orban die Wahlen nicht so sehr manipulieren kann oder darf, so dass er zum Beispiel die Budapest verloren hat als Stadt, ne? Also Kommunalwahlen in Budapest. Mhm. Und in Serbien regiert Vucic-Partei überall. Also nur dort, wo es wirklich nur Minderheiten gibt, da regieren Minderheitsparteien. Aber ansonsten ist überall Fortschrittspartei.
Liebe Patreoninnen und Patreons, die es noch werden wollen, ich sage einfach mal Danke. Jede Woche eine neue Werbung extra nur für euch, die ihr nicht hört, wenn ihr Patreon seid, weil dort kommt eine Folge natürlich ohne Werbung, weil das ist das Mindeste, was ich den Menschen anbieten kann, die 3, 5 oder 9 Euro im Monat dafür zahlen, um diesen Podcast möglich machen. Das Mindeste ist, sie bekommen die Folgen ohne Werbung. Und sollten wir irgendwann mal wieder Werbekunden für diesen Podcast begeistern können, dann bleiben auch die werbefrei auf Patreon. Denn das macht ihr möglich. Darüber hinaus bekommen alle die, die etwas bezahlen, die wöchentliche Themenkonferenz, die nur sehr selten ausfällt, in dem wie so ein Presseclub darüber geredet wird, was ist eigentlich thematisch wichtig und worüber sollten wir als Journalisten reden. Sie bekommen, wenn Sie 5 Euro im Monat bezahlen, extra Folgen, wenn was auf der Welt passiert, wenn es irgendwie Deep Dives gemacht werden sollen, habe ich genug Kolleginnen und Kollegen, die mit mir sprechen und mir Dinge erklären, von denen ich keine Ahnung habe. Und davon gibt es wirklich, wirklich eine Menge. Aber ich will jede Woche neu dazulernen und meine Hörerinnen und Hörer meistens auch. Und für die, die sogar 9 Euro bezahlen, gibt es, haltet euch fest, ein signiertes Foto, was ich auf meinen Reisen mache, in einer Auflage von 20 Stück. Also wirklich günstiger kommt ihr an Gebrauchskunst nicht ran. Ich sag's, wie es ist. Aber darüber hinaus bekommen Sie natürlich auch noch andere Sachen. Zum Beispiel das wird montaglich erscheinende AMR Recap, in dem Martin Lautwein und ich darüber sprechen, was außenpolitisch wichtig war letzte Woche und was außenpolitisch wichtig wird. Diese Woche zum Beispiel sprechen wir über den blauen Fleck von Donald Trump, aber auch darüber, was in Somalia gerade passiert, weil da passiert nämlich einiges. Also, ihr merkt, wenn ihr mich, uns, AMR, unterstützt auf Patreon, macht ihr unabhängigen Journalismus möglich, der meinungsfrei, aber haltungsstark ist. Das ist uns immer sehr wichtig. Wir haben eine starke Haltung, aber wir sind sehr meinungsoffen und wollen nicht in unserem Journalismus unsere Meinung reindrücken. Das finden wir nicht gut als Journalistinnen und Journalisten, die wir für Alles muss raus arbeiten. In diesem Sinne, 1000 Küsse an die Unterstützer und Unterstützerinnen. Und natürlich auch alle, die diesen Podcast hören jede Woche. Muss man auch mal sagen, ist ja auch ein Commitment, so einen Podcast zu hören. Jede Woche den runterzuladen, zu entscheiden. Okay, auf meiner Autofahrt, öffentliche Verkehrsmittelfahrt, beim Putzen, beim Studieren, wo auch immer ihr Podcast hört, höre ich mir jetzt was an, was meistens kompliziert und auch ein bisschen bedrückend ist. Aber, oh, das wollte ich noch in die Werbung reinbauen, das ist richtig lange Werbung heute, tut mir leid. Wir haben die erste Folge des AMR Buchclubs aufgenommen und die stellen wir auf jeden Fall für alle zur Verfügung, weil diese Folge geht über eine, ich glaube anderthalb Stunden, reden wir über das Buch Die Wand und das hat mir im Gespräch schon wahnsinnig Spaß gemacht und meinen, Achtung, 4 GesprächspartnerInnen hat es auch große Freude bereitet. Für die Patreons gibt es dann im Übrigen eine 10-minütige Version, wo wir nur über das Ende reden, weil das ist bei der Wand ein ausgesprochenes, wichtiges Ende und das gibt es dann nur für die Patreons. Also, vielen Dank nochmal, wir hören uns nächste Woche.
Du als Beobachter, als Journalist, der viel über Serbien berichtet, aber auch als Serbe, was macht es mit dir, wenn du so siehst, dass dieses Land offensichtlich einfach nicht politisch zur Ruhe kommt und immer weiter dann jetzt diese Partei regiert, die Wahlen manipuliert, die diese Freiheit nicht zulässt und möglicherweise auch die Proteste einfach auch brutal unterdrückt? Also was macht es mit dir als Serbe, aber auch als Journalist?
Also als Journalist muss ich sagen, ist mein Job, das alles zu verfolgen, zu berichten, zu kommentieren. Und mein Job würde sich nicht ändern, auch wenn irgendeine andere Partei an der Macht wäre. Es ist natürlich frustrierend, wenn man schon so viele Skandale, Korruptionsaffären und so weiter aufgedeckt hat, aber es passiert halt nichts.
Wie erklärst du dir das? Weil das ist ja, ich sehe Parallelen auch zur AfD in Deutschland. Da wird ständig irgendwas aufgedeckt. Ständig wird irgendwie gezeigt, dass das ja eigentlich nach demokratischen Werten nicht vertretbar ist. Dass das nicht geht. Gelder werden unterschlagen. Eine Sprache wird gesprochen, die verächtlich ist. Aber es ändert sich nichts. Woran liegt es, dass da so eine, dass es offensichtlich den Wählenden, egal ob in Serbien oder in Deutschland, so ein bisschen egal ist, wenn ihre rechtspopulistischen Parteien Scheiße bauen?
Nein, also in Deutschland darf man frei wählen, ja.
Ja, das stimmt.
Und in Serbien nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Das macht einen Riesenunterschied. Vučić, also es gibt 2 Gruppen der Bevölkerung, die sehr an Vučić gebunden sind. Das sind einmal Rentner und die zweite Gruppe sind die, die nur Grundschule besucht haben. Bei uns ist übrigens die Grundschule dauert 8 Jahre und dann die so Gymnasium 4 Jahre. Also ist umgekehrt wie in Deutschland. Aber also nur Menschen, die 8 Jahre zur Schule gegangen sind und Rentner, die halten wirklich zu Vučić. Und das sind ja die ärmsten Menschen in Serbien. Das sind die Menschen, denen man sehr leicht Angst einjagen kann und das tut Vučić ständig. Der ist zum Beispiel im Schnitt eine Stunde pro Tag live im Fernsehen. Pass auf, live. Das heißt, ich zähle nicht Wiederholungen und so weiter, sondern wenn man seine Konferenzen und seine Fernsehauftritte zusammennimmt, ist eine Stunde pro Tag im Fernsehen. Kannst du dir das vorstellen, dass Bundeskanzler jeden Tag eine Stunde live spricht und das über alle Kanäle verbreitet wird? Und dann jagt der Angst Menschen ein, sehr explizit, zum Beispiel, die wollen mich stürzen und dann bekommt ihr keine Renten. Die wollen mich stürzen und dann werden die alles klauen und wir werden ein, wie ein afrikanisches Land unterentwickelt sein. Ohne mich keine Zukunft. So ungefähr. Und scheinbar fallen viele für diese Propaganda. Und dazu kommt dann diese Menschenmasse, die im öffentlichen Sektor arbeitet, die glauben, ihr Kreuz bei SMS machen zu müssen. Und das ist seine Mischung. Der bekommt nie eine absolute Mehrheit der Stimmen von allen, aber immer eine absolute Mehrheit, die zählt. Also wenn man nimmt, dass die Opposition zersplittert ist, dass viele über Wahlzensus es nicht schaffen und so weiter, dann hat er eine absolute Macht. Das ist sein Rezept immer wieder.
Kann denn Serbien ins Chaos stürzen in der aktuellen Situation oder fängt sich dieses Land dann auch von selbst?
Die Protestwelle geht hoch und runter, weil es geht natürlich nicht, dass man jetzt neun Monate immer mit 300.000 Menschen auf der Straße geht. Das geht natürlich nicht. Und jetzt ist eine Phase eingetreten, die ganz komisch und gefährlich ist, nämlich sehr gewalttätig. Die Hooligans von der Fortschrittspartei greifen Menschen auf den Straßen an.
Das wollte ich dich nicht fragen. Wer sind diese Hooligans zum Beispiel? Sind das von Fußballvereinen tatsächlich, die Leute, die politisch aktiviert sind?
So eindeutig läuft das nicht. Tatsächlich ist Vucic großer roter Stern-Fan. Und ich bin sehr dankbar dafür, denn ich hasse roter Stern. Ich bin Partizan Belgrad-Fan.
Das sind Fußballvereine. Ich bin kein Fußballfan, du musst so das.
Nee, das sind Vereine im Allgemeinen. Das heißt, wir spielen Fußball wie Basketball, Handball, alles. Ne? Und Vucic bekommt schon im Partizan-Stadion und in Partizan-Arena Sprachrohre zu hören, die er gar nicht mag. Bei Roter Stern ist das anders. Da schweigen alle, weil die Hooligans vor Roter Stern stehen ihm sehr, sehr nah. Aber diese Hooligans auf den Straßen, das ist eine Mischung. Und wenn einige Journalisten die kennen, zum Beispiel auf Bilder, sieht man, dass sie wirklich doll vorbestraft sind, sage ich mal so sanft. Ne? Also das sind Kleinkriminelle, Großkriminelle, viele Leute, die Vucic danken können, dass sie überhaupt auf freiem Fuß sind. Und du brauchst ja auch nicht jetzt mega viele, um Chaos zu machen, zumal die alle Polizeischutz genießen, ja. Das sind unglaubliche Szenen, dass zum Beispiel die Einheiten der Gendarmerie, also die Bereitschaftspolizei, mit Rücken zu Hooligans stehen und beobachten die normale Bürger, die einfach friedlich demonstrieren. Und die Hooligans, die werfen alles über Kopf der Polizei und verletzen die Menschen. Die Polizei hat so viele Menschen jetzt zusammengeschlagen. Es gibt wirklich schreckliche Geschichten, wie zum Beispiel, dass ein hoher Polizeibeamter einer Studenten mit Vergewaltigung gedroht hat. Solche Geschichten. Mhm. Das geht schon jetzt etwa 10, 14 Tage so. Aber man muss andererseits sagen, dass unter Demonstranten, es gibt natürlich diese bunt gemischte Truppe und auch dort gibt es einige, die nicht mehr friedlich demonstrieren möchten, sondern so wirklich Gewalt aussuchen. Da wurden einige Parteiräume der Fortschrittspartei in Brand gesetzt mit Pyrotechnik und so weiter. Das hat jetzt alles kein großes Ausmaß in dem Sinne. Nochmal, gehst du nach Belgrad, siehst du nichts davon, musst du nichts mitbekommen, ne? Dann kannst du eine tolle Zeit haben, tolle Restaurants, tolle Cafés und so weiter. Aber natürlich so das Risiko groß, dass irgendwann jemand stirbt und dass dann noch größere Hölle ausbricht.
Könnte das so eine Art wie so der arabische Frühling werden, dass man sich seiner alten Regierung entledigt, dass die Studenten dieses Land wirklich von Grund auf neu gestalten und verändern. Und es muss so radikal sein, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man so ein Land entkernt, wenn über 10 Jahre sich so eine antidemokratische Struktur da einfach abgebildet hat. Nämlich mit diesen Listen und du musst es wählen, du kriegst diesen Job noch. Das wirst du ja auch nicht so leicht los. Das kriegst du ja nur weg, wenn du radikal agierst.
Das stimmt, aber diese Studenten, die scheinen mir sehr klug vorzugehen, denn die wissen, es gibt eigentlich keine Mehrheit, die Gewalt möchte. Mhm. Das gibt's einfach nicht. Ich glaube, in keinem Land der Welt ist es so. Und die sagen, wir wollen Neuwahlen sofort. Vucic will diese Neuwahlen jetzt nicht zulassen. Wahrscheinlich, obwohl er früher sehr gerne vorgezogene Parlamentswahlen benutzt hat, um seine Mandate zu verlängern irgendwie. Jetzt möchte er das nicht, wahrscheinlich, weil er weiß, wie schwach er mittlerweile ist und dass er dann massiv tricksen muss, was ihm vielleicht dieses Mal nicht durchgeht. Das heißt, die Studenten, die fordern, die beharren wirklich darauf, dass die Lösung friedlich bleibt, dass man Wahlen hat, die einigermaßen demokratisch sind und die glauben, diese Studentenliste vielleicht zusammen mit der Opposition gewinnen wird. Das ist die große Idee. Dann beschwört man so, sagt man, dann würde eine Übergangsregierung kommen, also nicht ganz politische Regierung, die eigentlich sich um die Korruption im Land kümmern soll, um einige Sachen. Und dann hätten wir endlich irgendwann ganz normale freie Wahlen. Das ist eine tolle Idee, aber es ist ein langer Weg.
Kann es doch eskalieren? Also ich hatte so eine ähnliche Frage vorhin schon mal gestellt. Kann es sein, dass der Präsident irgendwann sagt, so jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt werden nicht nur Hooligans und Polizisten eingesetzt, sondern ich hole die Armee auf die Straße?
Das ist auch eine gute Frage. Aber die Armee, das hat auch Milosevic 2000 versucht und die Armee hat es abgelehnt. Das heißt, da würde er auch viel, sehr, sehr, sehr viel riskieren, würde er das machen. Man hört immer wieder auch von Polizisten, natürlich, wenn Mikros aus sind, dass die das gar nicht mögen, dass die Befehle noch folgen, aber sehr ungerne. Ist vielleicht auch nur eine romantische Idee, dass die Polizei irgendwann die Seite wechselt und weißt du, Vucic und seine Leute verhaftet, anstatt auf Demonstranten loszuschlagen. Ich glaube, für Serbien wäre tatsächlich das Beste, was es gibt, dass irgendwann Neuwahlen stattfinden, die einigermaßen demokratisch sind. Und dass dann so Blut nicht mehr fließt, weil wir haben schon sehr viel Blut gesehen.
Was ist denn, wenn diese Neuwahlen stattfinden, die sind fingiert und es geht weiter wie immer? Was passiert dann?
Dann wird es weiter so weitergehen mit Protesten. Das wird man nicht mehr akzeptieren. Darum geht's ja. Die schwache und zersplitterte Opposition hatte seit Jahren zum Beispiel ein Problem, dass sie überhaupt nicht alle Wahllokals kontrollieren können. Mhm. Nämlich in Deutschland ist es so, dass es sogenannte Wahlhelfer gibt, die Wahlen durchführen. Ne? Also die Leute, die dir Zettel geben und so weiter und dann Stimmen auszählen. Und da hat keiner was zu bemängeln natürlich. Aber in Serbien ist es so, dass jede Partei eigene Leute schicken darf zum Wahllokal und die sind quasi diese Wahlhelfer. Und die Opposition war so schwach und nicht so toll organisiert, dass sie in viele kleineren Orte überhaupt die Wahlen nicht kontrollieren konnte. Und jetzt mit dieser Masse, mit der großen Unterstützung für Studenten, kann es sein, dass sie endlich mal schaffen, keine Ahnung, vielleicht 50.000 Leute für Wahltag zu mobilisieren. Und man hat ja 9.000 Wahllokale in Serbien. Und dass dann wirklich alles so toll gedeckt ist, dass eine Manipulation fast unmöglich ist. Es ist natürlich möglich immer in sogenannter Vorproduktion, in der man Menschen, die in kommunalen Firmen arbeiten, sagt, ihr müsst uns wählen und so weiter. Denn es ist in Serbien so, es ist total schwer, sich in Deutschland das auszumalen. Zum Beispiel, sagen wir mal, hier in Bonn gibt es eine Firma, die Friedhöfe kontrolliert, ne, oder sich um Friedhof kümmert. Mhm. Ne? Der Direktor muss Parteibuch haben. Es gibt eine Schule, der Direktor muss ein Parteibuch haben. Also so läuft das in Serbien. Und so wird Druck ausgeübt und so wird natürlich Geld geklaut bei jeder öffentlichen Ausschreibung, Korruption ohne Ende.
Warum ist es wichtig, in Deutschland über Serbien Bescheid zu wissen und sich darüber zu informieren, was in diesem Land passiert? Oder würdest du sagen, nee, ihr habt selber Probleme in Deutschland. Kümmert euch erstmal um eure Probleme und dann könnt ihr auch mal einen Blick nach Serbien wagen. Ich würde jetzt davon eher abraten.
Nee, du hast eingangs schön gesagt, dass das weniger bekannt ist. Ist auch, muss man sagen, eine schlechte Zeit, weil in der Welt passiert so viel. Ne? Wenn man die Zeitung in Deutschland aufschlägt, da gibt es so viele Weltthemen. Trump, Russland, Ukraine, Gaza. Aber es bleibt auch etwas Platz für Serbien. Jetzt kommen zunehmend diese Artikel.
Auch dass wir beide sprechen. Auch dass wir beide sprechen, ist ja so ein Moment, wo, okay, es wird jetzt größer, das Thema.
Genau, so viel Publizität hatte Serbien seit der Pandemie nicht und damals war das eigentlich positiv für Vucic, weil der war der quasi erste, ich glaube nach Großbritannien, also erste europaweit, der genug Impfstoff hatte für alle. Und das hat er so geschafft, weil er Impfstoff von allen genommen hat. Russische Impfstoff, chinesische, europäische, amerikanische, wurscht. Und da hat er großen Lob aus Deutschland bekommen damals. Und es konnte dazu, das war eigentlich genial, er hat gesagt, jeder darf sich bei uns impfen, zum Beispiel du fliegst nach Belgrad und bekommst eine Impfung.
Ich kann mich erinnern, das haben Leute sogar, glaube ich, gemacht.
Ja, Leute, die etwas panisch waren und nicht warten wollten in Deutschland. Und das war einfach genial. Man muss ihm geben, der ist ein Propagandameister. Ne? Ob man das in Deutschland so genauer verfolgen muss, ich glaube schon, aber es wäre vor allem wichtig, dass die Protestbewegung so eine nicht direkte Unterstützung brauchen die nicht. Die brauchen einfach eine prinzipielle Unterstützung, dass man sagt, ja, wir wollen, dass es in Serbien so ungefähr ist wie in der EU, mit den Wahlen, mit der Demokratie. Also mehr braucht es nicht. Und dass man muss über Sanktionen gar nicht reden. Serbien sind auch sehr, sehr empfindlich, wenn man Sanktionen ins Spiel bringt, weil wir waren unter westlichen Sanktionen ganze 90er Jahre und das war ganz, ganz, ganz schwer. Also ich finde, die Sanktionen treffen immer die Falschen.
Es wurde ja auch bei Russland sehr viel diskutiert, dass die Sanktionen dann immer die Bevölkerung trifft, aber nicht die, die es treffen soll. Kann man aus Serbien vielleicht sogar was ableiten bezüglich populistischer Parteien in Europa? Also wir haben zum Beispiel jetzt, während wir hier beide miteinander reden, sind die rechtspopulistischen Parteien in Frankreich, Deutschland und England führend. So könnte man sagen, ey, werf doch mal einen Blick nach Serbien, um zu gucken, wie sich so eine Politik entwickelt, so eine populistische Politik, was die Perspektive von solchen Parteien ist. Oder funktioniert es nicht? Kann man diesen Blick nicht wagen nach Serbien?
Man kann das schlecht vergleichen, denn Vucic ist erstmal an die Macht gekommen und dann hat er das ganze Land umgebaut. Ganz wichtig für ihn, der kontrolliert Geld und der kontrolliert Medien. Man kann das von der AfD zum Beispiel gar nicht behaupten. Die kontrollieren nicht die Leitmedien, die größten Fernsehsender und so weiter. Im Gegenteil. Was rechtspopulistische Parteien in Europa schaffen, ist über diese alternative Kanäle zu punkten. Und in Serbien brauchen die gar nicht. Die kontrollieren alle Fernsehsender. Warum sollen die das tun? Deswegen ist das nicht wirklich vergleichbar. Außerdem glaube ich, dass ein großer Unterschied darin besteht, dass Vucic eigentlich ein Machtstratege ist, der einfach an der Macht bleiben möchte, so dass er und seine Leute noch mehr Geld rankommen können. Das heißt, die Macht ist für ihn selbstverständlich. Es gibt kein höheres Zweck. Es gibt nicht zum Beispiel, wie die AfD vielleicht möchte, Ausländer raus. Ausländer raus ist scheiße, aber das ist eine Idee wenigstens. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und Vucic hat so eine Idee gar nicht. Deine Idee ist einfach wichtig bleiben, hier an seinem Präsidentenpalast festhalten, so dass er und seine Partei noch reicher werden können.
Vielen Dank.
Danke dir für die Einladung.
Ich fand, das war ein sehr gutes Update und jetzt weiß ich besser Bescheid und ich glaube auch die Hörerinnen und Hörer wissen besser Bescheid.
Ich hoffe.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras.
Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PKPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.